12 Stunden hat Herr U geschlafen. Meine Fresse. Und nachdem er das realisiert hat, wird ihm auch gleich sofort bewusst, an welchem Ort er sich gerade befindet. Nach der Kammer des Schreckens in Hongkong bekommt dieser Ort die Silbermedaille, was die fehlende Reinlichkeit betrifft. Vor allem auf der Veranda des Gebäudes dieses Campingplatzes, in dem sich die Anmeldung befindet. Dort hängt über einem von Vögeln vollgeschissenen Sofa ein ebenso verkacktes Münztelefon. Die Küche der Anlage ist auch nicht wirklich mittels Ajax-reiniger Wirbelsturm steril gestaltet, sodass es Herr U. vorzieht, ungeduscht und ungefrühstückt diesen Ort zu verlassen. Es ist noch sehr früh an diesem Tag und als Herr U. sich mit seinem Auto kurz vor der Ausfahrt der Campinganlage befindet, fällt ihm auf der rechten Seite eine Campingwagenburg auf, in der sich ausschließlich Männer in Arbeitsklamotten bewegen. Sie tragen teilweise Schutzhelme oder haben Arbeitshandschuhe in ihren Hosenbund gesteckt. Einige trinken Kaffee, wieder andere rauchen oder reden miteinander. Allen Anschein nach handelt es sich bei diesen Herren um Monteure oder Arbeiter im Hoch-, Tief- oder Straßenbau. Das erklärt jetzt auch, warum die Kühlschränke in der Küche so voll und die verpackten Speisen mit Namen versehen sind. Etwas Positives haben die 12 Stunden Schlaf. Herrn U.'s Hals fühlt sich gut an, nicht zu 100% perfekt, dennoch viel besser als gestern. Etwas Negatives hat dafür seine überstürzte Abreise von diesem, wie er empfindet, Ort des Grauens. Er hat trotz aller Reiseplanung, die er die letzten Tage getätigt hat, keine Ahnung, wo er heute hinfährt. Das Einzige, was er heute Morgen noch schnell gecheckt hat, sind die Wetterbedingungen am Mount Cook. Da ist es heute aber doof, laut Wetter-App. Dafür soll morgen dort Kaiserwetter sein. Also benötigt Herr U. heute einen Überbrückungstag und der ist, wie gesagt, nicht wirklich von ihm im Vorfeld organisiert. Und diesen Umstand nutzt jetzt Jack, um die Planung seines Tages zu übernehmen. Jack, der auf der Nordinsel als Kiwi noch lebendig durch den Urwald gepilgert ist, bevor ihn Herrn U. mit seinem weißen Kombi plattgefahren hat. Was rennt Jack auch über die Straße? Herrn U.'s Schock darüber, die Trauer, dass ihm so etwas Schlimmes passiert ist und sein schlechtes Gewissen hat den Kiwi in seinem Kopf weiterleben lassen. Er hat ihn Jack genannt und ist nun sein Reisebegleiter, der ab und zu auftaucht. Mit ihm redet Herr U. in einsamen Stunden oder fragt ihn nach Rat, wenn er auf seiner Reise eine Entscheidung treffen muss. Wie gesagt, jetzt schaltet sich Jack ein, während Herr U. nach rechts abbiegend vom Campingplatz fährt. Er will doch die Moiraki Boulders sehen an der Ostküste. Das wäre doch für heute eine Idee. Also folgt Herr U. dem Vorschlag von Jack und lenkt seinen Wagen in Richtung Pazifik. Die Fahrt gestaltet sich naturell langweilig, denn die Gegend, durch die Herr U. fährt, ist zwar grün und hügelig, dafür weniger spektakulär als noch in den vergangenen Tagen. Dazu ist der Himmel bedeckt und immer wieder treffen Seitenwinde den Wagen. Herr U. hat wieder Brian FM als seinen Unterhaltungssender angeschaltet, während er die Kilometer Richtung Ozean abspult. Er hat wirklich keine gute Laune, obwohl er dazu überhaupt keinen Grund haben dürfte. Der Hubschrauberflug gestern war genial. Sein Kopf bekommt in den letzten Tagen und Wochen ständig etwas Neues und Atemberaubendes zu tun und trotzdem hat Herr U. heute einen Tiefpunkt. Seine Gedanken sind damit beschäftigt, dass er nicht weiß, was er heute so wirklich machen soll und erleben will. Warum eigentlich? Solche Tage, an denen er einfach nur losgefahren ist, hatte er auf seiner Reise doch schon zu Genüge. Zum einen ist es die Situation, dass es wetterbedingt nicht so läuft wie geplant mit dem Mount Cook und er heute etwas anderes machen muss, aber auch nicht so richtig weiß, was eigentlich. Moriaki Boulders. Okay. Und dann? Zum anderen ist Herr U. lustlos, das beschreibt es. Er kann gerade nichts dagegen tun und in diese Lustlosigkeit mischen sich auch Gedanken aus seiner Vergangenheit, warum er manche Dinge getan hat und andere wiederum nicht. solche Larifari-Gedanken über Ereignisse, die nicht mehr zu ändern sind. Solche Gedanken sind eigentlich nicht Larifari, nur poltern sie gerade halbgar durch Herrn U's Schädel. Und schon befindet sich Herr U mit Jack in einem oberflächlichen Dialog, der eigentlich ein Monolog ist. Warum hat Herr U damals dies und das nicht getan oder entschieden, dafür aber etwas anderes? Dann rumpeln, ach, wie war das früher schön und hätte so bleiben können, Gedanken seine grauen Zellen herunter. Die im Grunde nur schön sind, wenn sie positiv formuliert werden und nicht an Dingen hängen, die er gerne haben möchte, aber nicht oder nicht mehr kriegen kann. Eine sogenannte Traumwunschwelt. Menschen und Situationen so haben zu können, wie er sich das vorstellt. So funktioniert das aber eben nicht, dass alles so läuft oder hätte sein können, wie es am besten für ihn ist. Sei es die Beziehung, die Arbeit, Kollegen, der Sportverein oder was auch immer ihm das Leben versüßt oder ihm Steine in den Weg legt. Herr U hat einfach einen schlechten Tag erwischt, ist alleine und hat viel Zeit, sich mit nicht zu klärenden Gedanken zu beschäftigen. Manchmal bekommt er einfach keine Lösung miteinander verknüpft. Es ist einfach, jemandem den Rat zu geben, daran musst du jetzt nicht denken. Aber das ist leichter gesagt als getan. Gedanken kommen und gehen. Wissenschaftliche Studien belegen, dass wir Menschen pro Tag etwa 60.000 einzelne Gedanken haben. Da sind und dürfen für Herrn U auch nicht zielführende dabei sein. Und insbesondere sind seine Gedanken, die er heute hat, nicht da, weil diese bereits mit Herrn U auf die Welt gekommen sind, sondern weil er auch gestern welche hatte. Und gestern wiederum waren welche da, weil Herr U vorgestern Gedanken gehabt hat. Heute ist der Tag, diese momentanen Gedanken zu denken. Und sie werden sich morgen in seinem neuen Gedankenkonstrukt wiederfinden. Herrn U's Charakter und seine Persönlichkeit sind also etwas Veränderbares. Sie sind ein Resultat seiner bisherigen, lebensfüllenden Denkvorgänge. Dann aber plötzlich wird er aus seinen Gedanken gerissen und Herr U muss seine Fahrt stoppen. Vor ihm steht ein Quad mitten auf der Straße und eine Frau winkt daneben stehend mit beiden Armen über ihrem Kopf in der Luft. Dann sieht Herr U den Grund dieser Fahrbahnsperrung. Auf der Weide links der Straße treibt eine weitere Person auf einem Quad eine Herde von Kälbern langsam vor sich her. In die Richtung, in der die Herde läuft, ist ein Gatter geöffnet, das auf die Straße führt. Dort steht auch das andere Quad und die winkende Frau, die Herrn U zum Verlangsamen seiner Fahrt auffordert. Herr U stoppt seinen Wagen ca. 15 Meter vor der Frau. Die Kälber haben mittlerweile das offene Gatter erreicht und die ersten Tiere treten auf die Straße. Auf der gegenüberliegenden Seite steht ein weiteres Gatter offen. Es ist offensichtlich, dass die Tiere von der linken, sichtbar abgegrasten Weide auf die rechte getrieben werden sollen, die aus sattem, grünem, frischen Gras besteht. Herrn U fällt jetzt erst auf, dass die Herde aus einer großen Menge Kälbern besteht. Unmöglich, sie zu zählen, geschweige denn zu schätzen. Sicher mehr als 50 Tiere, vielleicht 100, 200. Fest steht nur, dass der Wechsel der Weide äußerst professionell abläuft und die Landwirte ihren Job verstehen. Dicht gedrängt, aber auch vollkommen beruhigt wirkend, läuft ein Tier nach dem anderen über die Straße. Hinter dem letzten Tier folgt langsam fahrend der Landwirt auf seinem knatternden Quad. Er winkt Herrn U freundlich zu. Die Landwirtin schließt das Gatter auf der linken Seite, steigt anschließend auf ihr Gefährt, startet es und winkt ebenfalls dankend in Richtung des weißen Kombis. Danach fahren die beide auf die rechte Weide und Herr U weiter seiner Wege. Als er am rechten Gatter vorbeifährt, ist dieses ebenfalls bereits geschlossen. Herrn U ist auf seiner Reise bereits aufgefallen, dass es hier und da Weiden gibt, auf denen Schafe, Rinder und auch Hirsche zu sehen sind. Eine so große Anzahl an Tieren wie eben ist ihm aber noch nicht aufgefallen. In Deutschland findet man diese großen Herden auch eher selten. Auf jeden Fall war das gerade eine willkommene Abwechslung auf seinem gedankenversunkenen Weg durch die unspektakuläre Botanik. Je mehr Herr U Richtung Pazifik kommt, wird das Wetter grauer und unbeständiger. Dazu weht weiter ein böiger Wind, den er ab und zu seitlich an seinem Wagen aufprallen spürt. Circa 5 Kilometer hinter Palmerston erreicht Herr U den Pazifik. Zwischen Sträuchern kann er während seiner Fahrt immer wieder den Strand sehen. Hier und da scheint zwischen den grauen Wolken die Sonne und dort, wo die Strahlen auf das Meer treffen, leuchtet dieses milchig blau auf. So wie kleine Farbtupfer auf einer sonst mehr gräulichen Wasseroberfläche. 10 Minuten später erreicht Herr U den Moiraki Boulders Beach und parkt seinen Wagen am gleichnamigen Café. Es fällt jetzt natürlich leichter Nieselregen, der auf der Windschutzscheibe zu sehen ist, als er den Motor des Wagens abstellt. Noch ein paar weitere Autos sind zu sehen, aber kein einziger Mensch. Obwohl es mitten am Tage ist und dazu noch Hochsommer, ist die Beleuchtung am Eingang des Cafés eingeschaltet. Moriaki präsentiert sich recht unfreundlich. Herr U schnappt sich seine grüne Regenjacke, indem er nach hinten auf die Rücksitzbank zwischen seine Klamotten fasst. Der Großteil der Kleidungsstücke befindet sich in seinem Rucksack. Die Jacken dagegen lagert er griffbereit auf der Sitzbank. Der leichte Nieselregen kann ihm jetzt nichts mehr anhaben und Herr U steigt aus. Dann lässt er das Café rechts liegen und steigt die Stufen runter zum Strand. Bereits auf dem Weg nach unten kann er die Moriaki Boulders erkennen und dazu einige Menschen, die auf, vor und um die runden Steine stehen und Fotos machen. Die Steine unterteilen sich hinsichtlich ihrer Größe deutlich in 2 Gruppen. Etwa ein Drittel hat 0,5 bis 1 Meter Durchmesser, die restlichen 2 Drittel 1,5 bis 2,2 Meter. Die Mehrzahl ist nahezu perfekt kugelförmig, einige wenige oval geformt. Die Steine liegen in Gruppen am Strand oder genau in der Brandung. Einige von ihnen sind aufgebrochen. Wenn die Sonne scheint, ist das hier sicherlich auch ohne Steine ein wunderschöner Strandabschnitt, der zum Baden einlädt. Die Boulders, die hier und da herumliegen, sind interessant, aber am Ende auch nur Steine, wie Herr U findet. Er ist heute schwer zu begeistern. Herr U weiß auch, was ein weiterer Grund dafür ist. Er hat keine Lust, alleine zu sein. Denn um ihn herum laufen ein paar Menschen entweder als Pärchen oder ganze Familien. Besonders die Kinder haben ihren Spaß an den Steinen und Eltern schießen Salven für das Fotoreisealbum oder die Großeltern, wie die Kleinen sich an den runden Boulders erfreuen. Der Nieselregen sorgt zusätzlich für das Topping seiner Gefühlslage. Also wendet sich Herr U an Jack und lädt ihn auf ein warmes Getränk im Café ein. Dort angekommen bestellt er eine heiße Schokolade. Heiße Schokolade im Sommer. Okay. Im Dezember ist das in Deutschland nichts Außergewöhnliches, aber hier in Neuseeland ist, monatszeitlich verglichen, gerade Ende Juni. Durch die großen Fenster des Cafés sind die Wellen auf dem Pazifik zu sehen und immer wieder bilden sich durch die Sonnenstrahlen vereinzelt farbige Punkte auf der Wasseroberfläche. Herr U ist und bleibt emotionslos, holt sein Handy aus der Tasche und informiert sich, was in dieser Gegend noch so los ist, was sich lohnt, besichtigt zu werden. Oamaru hört sich interessant an. Im 30 Minuten nördlich von hier entfernten Ort gibt es eine Blue Penguin oder auch Zwergpinguin-Kolonie. Nachdem Herr U in Abel Tasman keine Pinguine gesehen hat, ihm die Keas allesamt einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, bietet Jack Herrn U jetzt anscheinend einen neuen Versuch an, es noch einmal mit der Ornithologie zu versuchen. Nachdem Herr U sein kakaohaltiges Getränk getrunken und bezahlt hat, sitzt er wieder im Auto. Auf dem ca. 40 Kilometer langen Weg zur Kolonie wird das Wetter auffallend besser. Nicht nur die Vegetation ändert sich schnell in Neuseeland, auch das Wetter kann schnell umschlagen. Bleibt zu hoffen, dass sich jetzt auch die Stimmung von Herrn U aufhält, wenn er gleich vor ein paar Blue Penguins steht. In Oamaru biegt er schließlich auf die Straße ein, die zur Pinguinkolonie führt. Nachdem er über Bahnschienen geholpert ist, sieht er auf einer Halle aus Stein links der Straße das Wort Whisky in großen Buchstaben stehen. keine schlechte Idee an so einem Tag, wenn er nur Whisky mögen würde. Nachdem er den Kombi geparkt hat, fällt ihm auf, dass hier nur sehr wenige Autos stehen. Der Eingang zur Kolonie ist aber geöffnet und alle paar Meter stehen Informationstafeln, die über die Zwergpinguine und ihre Gewohnheiten berichten. Auf einer Wiese sind mehrere kleine, kniehohe Hütten zu sehen, in denen jeweils ein Eingang für die Tiere eingelassen ist. Entweder sind alle Tiere versteckt in ihren Hütchen oder hier ist nicht ein Tier auf der Anlage. Herr U lässt die pinguinfreie Wiese hinter sich. Gleich dahinter befindet sich eine Aussichtsplattform. Wieder dahinter beginnt der Pazifik. Große, aufgeschüttete graue Steine bilden den Strand. Überall ist der Kot der Tiere zu sehen und auch zu riechen. Mit Herrn U dümpeln hier noch vereinzelt Besucher in der Gegend rum und sie tun alle das Gleiche wie er. Nach Pinguinen Ausschau halten. Nur ist es hier genau wie in Abel Tasman. Nicht ein einziger verschissener Pinguin ist zu sehen. Nicht einer. Nur ein einzelner fetter Seelöwe liegt auf den grauen Steinen am Meer, dort wo eigentlich die Zwergpinguine sein sollten. Die Robbe nimmt keine Notiz, weder von Herrn U noch von den anderen enttäuschten Besuchern. Herr U hört Jack schelmisch in seinem Kopf lachen. Na, das hat ja wieder mal super funktioniert mit der Entdeckung und Beobachtung von Federvieh in Neuseeland. Jacks Rache hält weiter an. Herr U hat die Nase voll von seiner Unlust und hofft, der Tag geht bald vorbei. Er weiß, morgen wird bestes Wetter im Landesinneren und am Mount Cook sein. Also, Zeit, sich mit schönen Gedanken an die Zukunft zu beschäftigen. Da es noch nicht so spät ist an diesem ach so tollen Tag, fährt Herr U noch eine Stunde mit dem Auto landeinwärts und erreicht den Ort Kuro. Der Campingplatz ist in der App super bewertet. Nach dem Platz in der letzten Nacht kann jetzt aber alles nur noch besser sein. Ein älterer Herr sitzt im Empfang am Campingplatz und erweist sich nach nur einer Minute Gespräch als sehr lustiger Zeitgenosse. Natürlich will er wissen, woher er herkommt und hin will. Zusätzlich aber gibt er einige Anekdoten zum Besten, was hier so alles auf seinem Campingplatz passiert ist und er deshalb darum bittet, dass sich Herr U an gewisse Regeln hält. Nachdem Herr U geparkt und sein Zelt aufgezogen hat, sieht er aus erster Hand, von welchen Regeln der Betreiber des Campingplatzes gesprochen hat. Überall sind laminierte DIN-A4-Zettel angebracht, die die Gäste humoristisch auf verschiedenste Dinge hinweisen, zum Beispiel über der Spüle, dass Mama auf der Neuseelandreise nicht dabei ist, sie einem nicht nachräumt und jeder die Küche sauber hinterlassen soll. Ähnliches steht an den Duschen und auch der Aufenthaltsraum, in dem sogar ein Billardtisch steht, ist versorgt mit augenzwinkernden Hinweisen. Herr U nutzt die wirklich blitzeblank geputzte Küche und bereitet sich Nudeln mit Soße zu. Danach unterhält er sich mit Gästen und verfolgt eine Partie Billard im Aufenthaltsraum. Als es gerade so dunkel geworden ist, tritt er seinen Heimweg zum Auto an. Im Moment, wo er die Tür vom Aufenthaltsraum geöffnet und den ersten Schritt vor das Gebäude gemacht hat, spürt er den Wind, der stark zugenommen hat in seinen Haaren und seinem mittlerweile buschigen Vollbart. Rasierzeug hatte Herr U in Deutschland gelassen. Auf dem Weg zu seinem Stellplatz und nachdem Herr U den Schutz des Gebäudes verlassen hat, ist der Wind noch stärker zu spüren. Er holt seine Waschutensilien aus dem Wagen, packt sein Handtuch fest mit der Hand und geht zurück zu den Waschräumen. Böen kommen auf seinem Weg immer wieder auf. Nach gründlicher Mundraumpflege und Seifenwasser unter den Achseln erreicht Herr U kurze Zeit später wieder den Wagen. Die Zeltplane auf seinem Autodach flattert und macht wieder diese Geräusche, die sie schon vor ein paar Tagen beim nächtlichen Wind gemacht hat. Herr U holt die Metallstangen aus dem Fahrzeug, um somit den Stoff an allen vier Öffnungen des Dachzeltes aufzustellen und unter Spannung zu setzen, damit der Stoff nicht so brachial laut im Wind flattert. Die Fenster an sich und den Eingang lässt er zugezogen. Somit hat er alles getan, damit die Nacht wind- und geräuschtechnisch erträglich bleibt. Herr U kennt sich nach über 25 Nächten im Dachzelt mittlerweile gut mit seiner Bleibe und den Tücken aus. Herr U liegt unter seiner warmen Decke im Dachzelt seines Wagens. Draußen bläst und stürmt der Wind um seine Stoffkammer. Irgendwo macht ein Gegenstand ein metallenes Geräusch, als es anscheinend umfliegt. Dann hört der Wind plötzlich auf, um im nächsten Moment wieder zu stürmen. Das Wetter hat es sich anscheinend anders überlegt, beziehungsweise der Wind. Immer wieder wechselt auf einmal Wind von Stille zu Sturmböe. Mann, ist das nervig, findet Herr U und schaltet die kleine Lampe im Zelt an. Jetzt noch Sandflies wäre der Hammer, aber die sind nur tagsüber aktiv. Wieder hat er Zeit, um über dies und das und morgen nachzudenken, weil er nicht einschlafen kann. Die überraschend aufkommenden Böen unterbrechen aber seine Gedanken und Herr U klammert sich jedes Mal an seine Decke fest, wenn das Dachzelt wackelt. Aber auch der Sturmunerfahrenste nickt irgendwann ein, so auch Herr U. Im Gegenteil dazu erfährt er mitten in der Nacht einen plötzlichen Weckdienst. Sein Oberkörper schlägt mit einem Mal nach oben und fällt im nächsten Moment zurück in eine tiefere Liegeposition. Herr U ist urplötzlich hellwach und registriert sofort, was passiert ist. Der Wind hat unter die über das Autodach aufgeklappte Bodenplatte des Zeltes gefasst und diese, inklusive den darüber schlafenden Herrn U, angehoben. Dann fiel die Platte zurück. Unter dieser befindet sich auch die Leiter zum Ein- und Ausstieg ins Dachzelt und auf dieser Leiter stützte sich auch der Teil der Bodenplatte, auf dem Herr U mit dem Oberkörper lag. Die Böe war so stark, dass sie diesen Teil des Zeltes spielend angehoben hat und die Leiter vom Grasboden abgehoben ist. Als die Erdanziehung alles wieder zurückholte, setzte die Leiter aber nicht wirklich wieder in der alten Position auf dem Gras auf, sondern so, dass die Bodenplatte ein Stück tiefer gefallen ist. Herr U ist sich aber nicht sicher, ob sie überhaupt so steht, dass sie dem Zelt etwas Abstützung gibt. Lange kann er sich aber nicht mit statischen Baumaßnahmen beschäftigen, denn eine nächste Böe trifft das Zelt. Nicht so heftig wie die davor, aber es scheint, das Wetter macht erstmal so weiter. Und im nächsten Moment spürt Herr U noch etwas anderes. Ganz leicht. Als hätte sich gerade das ganze Zelt seitlich hin und her bewegt. Ganz leicht und auch nicht beängstigend. Aber es war definitiv eine seitliche Bewegung, die definitiv nicht vom Wind gekommen ist. Weil es in dem Moment auch windstill war. Erdbeben. Na, das wäre jetzt auch noch was fehlt. Herr U weiß, auf welchem Teil der Erde er sich befindet und dass Erdbeben in Neuseeland nichts Ungewöhnliches sind. Er kann aber auch gerne darauf verzichten. Stillsitzend wartet er ab, ob noch etwas passiert. Dann trifft eine nächste Sturmböe das Dachzelt. Kurz darauf die nächste, aber zum Glück wackelt die Erde nicht noch einmal. Er könnte jetzt die Leiter wieder in die richtige Position bringen. Dazu muss Herr U aber aus dem Zelt raus und darauf hat er bei diesen Wetterbedingungen nur wenig Lust. Nicht, dass ihm noch irgendetwas an den Schädel fliegt. Also krümelt er sich eingerollt auf die Seite der Dachzeltplatte zusammen, die sich über dem Autodach befindet und fest mit dem Dachträger des Wagens verbunden ist. Weiter treffen harte Windböen auf das Zelt und erst nach einiger Zeit überkommt Herrn U die Müdigkeit und er schläft ein. Als er wieder aufwacht, ist es bereits hell und die Sonne scheint. Herr U spürt die wärmenden Strahlen bis unter seine Decke, unter der er eingerollt liegt. Der Wind hat aufgehört, draußen singen die Vögel. Das Erste, was Herr U macht, ist, sich auszustrecken, was eine Wohltat. Dann kriecht er auf dem Bauch Richtung Einstieg bzw. Ausstieg. Als er beginnt, den Reißverschluss seines Zeltes zu öffnen und dabei seinen Körper noch weiter in Richtung Öffnung schiebt, spürt er, wie die Bodenplatte nach unten nachgibt. Sofort schiebt sich Herr U wieder nach hinten dorthin, wo er vermeintlich sicher zusammengerollt geschlafen hat. Die Bodenplatte scheint nicht fest auf der Leiter zu stehen, also sollte er sie dort auch nicht weiter mit seinem Gewicht belasten. Nicht, dass das Zelt einreißt, wenn die Bodenplatte unter seinem Körpergewicht nach unten klappt. Also bleiben Herrn Uno drei weitere Möglichkeiten, durch eines der drei anderen Fenster nach außen zu gelangen. Er entscheidet sich für die Rückseite. Als er das Fenster mit dem Reißverschluss geöffnet hat, sieht er anderthalb Meter unter ihm den Grasboden. Herr U schiebt auf dem Bauch liegend seine Beine rückwärts durch die Öffnung des Zeltes nach unten und wie er da so mit dem Arsch im Knick schwebend hängt, fällt ihm auf, dass er nichts hat, wo er sich mit den Händen dran festhalten kann. Das ist ja eine tolle Idee gewesen. Hoffentlich sieht niemand, wie sich zwei lange Beine in einer Schlafanzughose an einer Autotür aus einem Dachzelt nach unten bewegen, beziehungsweise jetzt hängen. Zurück geht es aber auch nicht mehr, denn Herr U kann, wie gesagt, nirgends seine Hände anbringen, damit er sich zurück ins Dachzelt ziehen kann. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als den Sprung ins Unbekannte nach hinten. So gut und so langsam es geht, lässt er sich aus dem Dachzelt gleiten, bis der Moment gekommen ist, dass er sich nicht mehr stabilisieren kann. Herr U fällt blind Richtung Erde und setzt nach sehr kurzer Zeit hart, aber sicher auf dem Boden auf. Seine Konzentration beim finalen Rutschen war mehr darauf konzentriert, nicht mit dem Gesicht gegen etwas Hartes am Zelt oder Auto zu knallen. Das wäre geschafft. Nun sehen wir mal, was die Leiter macht, denkt sich Herr U. Die steht bzw. hängt noch an der Bodenplatte. Der Fuß der Leiter ist direkt am Auto, sodass ein Aussteigen über die Leiter nicht möglich gewesen wäre. Außerdem fehlen eine Schraube und eine Mutter am oberen Ende der Leiter, dort, wo sie mit der Bodenplatte verbunden ist. Herr U sucht, findet aber keine Verschraubung im grünen Gras. Naja, Baumärkte gibt es ja auch zuhauf in Neuseeland. Eine Lösung wird sich schnell finden, falls die Schraube nicht auftaucht. Und das tut sie auch nicht nach dem Frühstück. Also wird Herr U sich eine neue besorgen müssen. Das hat aber noch Zeit, denn zuerst will er zum Mount Cook.